Ja, das erste Thema, das wir für diesen Ermutigungstag gewählt haben, lautet: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich will mit uns zwei Bibelworte lesen aus dem ersten Johannesbrief, wo wir dieses Wort auch finden. 1. Johannes 5. Vers 4 und 5 lesen wir: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und dann lesen wir noch ein Wort aus 1. Johannes 4, ein Kapitel vorher, der Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, nämlich die Verführer dieser Welt. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ja, die Bibel und besonders auch der Apostel Johannes zeichnet uns ein sehr scharfes und deutliches Bild von der Welt. Die Welt, das ist die Zivilisation und Kultur des gottfeindlichen Menschen. Das ist das System der Menschen, der Sünder, die sich gegen Gott auflehnen und die in Rebellion gegen Gott und seine Gebote leben. Die Welt, das bedeutet abgrundtief Böses. Ich denke, viele Gläubige haben über viele Jahre das vielleicht nicht ganz so scharf wahrgenommen. Die Welt hat sich uns gegenüber von ihrer freundlichsten und verführerischsten Seite gezeigt. Ja, wir im Westen hatten keine große Verfolgung, wir hatten Wohlstand, wir hatten nicht mit Armut zu kämpfen, mit existenziellen Nöten, mit Naturkatastrophen, mit anderen Dingen, die viele Gläubige in anderen Teilen der Welt immer auch in einer gewissen Abhängigkeit vom Herrn gehalten haben und auch immer das Bewusstsein leichter gemacht haben, dass diese Welt eigentlich verdorben ist. Dass diese Welt gottfeindlich ist und auch den Gläubigen gegenüber feindlich gesinnt ist. Nun, es ist so gekommen und das ist auch unvermeidlich, wenn die Endzeit sich zuspitzt, dass, glaube ich, für viele von uns diese etwas freundlich verzeichnete Bild von der Welt sich verwandelt hat. Dass wir gemerkt haben, es wird ernster, die Gegnerschaft gegen Gott und gegen die Kinder Gottes wird stärker. Es gibt mehr Angriffe, mehr Bedrückung auch von Seiten der Welt, von Seiten dieser Gesellschaft, von Seiten der Regierung für die wahren Gläubigen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir wirklich ganz nüchtern sehen, wir haben den Sieg in dem Herrn Jesus. Und den Sieg haben wir deshalb, weil wir Kinder Gottes sind zuallererst einmal. Weil wir gezeugt sind aus dem Heiligen Geist. Und diese Verheißung gilt nur denen, die sich wirklich bekehrt haben und den Herrn Jesus als Herrn und Retter angenommen haben. Und sie gehören nicht mehr zu der Welt. Sie sind Kinder Gottes, herausgerettet, herauserlöst aus dieser finsteren, bösen Welt und auch aus dem Zugriff und der Macht dieser Welt. Wir lesen im 1. Johannes 5 ganz lapidar im Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich in dem Bösen befindet. Ja, das merken wir jetzt deutlicher. Ja, aber es ist immer so gewesen. Das war nur Tarnung, was da ein bisschen freundlich und milde erschienen ist. Ja, diese Welt ist in dem Bösen, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Geistlich gesprochen, das ist so wichtig, dass wir unsere Stellung in Christus erkennen, die der Herr Jesus uns erworben hat und die er uns zuspricht. Dass wir uns nicht mehr als Teil dieser Welt fühlen, sondern als Fremdlinge, als Herausgelöste aus dieser Welt. Und dazu hilft uns vielleicht auch Johannes 17, diese Aussagen unseres wunderbaren Herrn in dem hohepriesterlichen Gebet über uns, über die Kinder Gottes. Ab Vers 11 lesen wir vielleicht einmal, was der Herr Jesus zu seinem himmlischen Vater spricht über uns. und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Ja, soweit die Worte unseres Herrn. Und da sehen wir etwas. Da sehen wir, wie Gott uns sieht. Und so sollten wir selber uns auch sehen. Wir sind durch das Blut des Lammes herausgerettet aus dieser Welt. Wir gehören nicht mehr dazu. Wir sind Fremdkörper und wir sollten froh drüber sein. Wir sollten dankbar sein, dass wir Fremdkörper sind. Uns nicht dafür entschuldigen. Ja? Weil wir sind nämlich etwas viel Herrlicheres. Wir sind Himmelsbürger. Und das ist ja die Alternative, die uns bewusst sein muss. Philipper 3, Vers 20, unsere Heimat ist in den Himmeln. Unser Bürgerrecht, dort gehören wir hin. Dort kommen wir geistlich gesehen her, gezeugt aus dem Heiligen Geist, gezeugt von oben, sagt der Herr Jesus in Johannes 3. Und dort hin ist unsere Bestimmung von Gott. Gott hat uns ein Erbteil gegeben, ein unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt wird für uns. 1. Petrus 1. Und hier auf der Erde sind wir Gäste und Fremdlinge in einer feindseligen Umgebung. So hat sich ungefähr Abraham gefühlt, als er unter den Kanaanitern war. Bösartige Götzendiener, die gelegentlich auch Feinde einfach umgebracht und für ihre Götter geschlachtet haben. Ja, das war nicht so ganz einfach, als Abraham da in Kanaan war, als Fremdling. Ja, er hätte jederzeit umgebracht werden können von irgendwelchen Leuten, die ihn weghaben wollten oder einen Blick auf seine Herden geworfen haben. Und so ähnlich geht es uns auch. Wir leben in einer Welt, die im Prinzip bedrohlich ist. Und das Einzige, was uns zuversichtlich machen kann, ist, dass die mächtige, unsichtbare, gnädige, barmherzige Hand unseres Gottes mit uns ist. Nichts anderes schützt uns. Nichts anderes bringt uns durch, als dass wir wissen, in dem Herrn Jesus haben wir Frieden mit Gott. Er hat die Welt besiegt und uns herausgerettet und er bewahrt uns auch. Ja, vielleicht lesen wir das mal in 1. Petrus 1, nochmal diese wunderbare Zusage. Ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat oder von Neuem gezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben, zu dem Heil oder zu der Errettung, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ist doch herrlich! Wir haben eine Zukunftshoffnung, auf die dürfen wir unseren Blick richten. Und wir dürfen wissen, Gott bewahrt uns durch seine große Kraft. Was kann uns dann da ins Verderben reißen? Gott ist es doch, der für uns ist. Wer kann gegen uns sein? Das sagt der Apostel Paulus. Er hat eine Siegesgewissheit. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. Und möge der Herr uns schenken, dass wir diesen sieghaften, kraftvollen Glauben immer wieder neu uns schenken lassen von ihm. Ja? Das brauchen wir, weil unser Glaubensblick verschleißt manchmal im Alltag. Ja? Wir schauen auf so viele Dinge, manchmal auf ganz ungute Dinge. Wir werden belastet in unseren Seelen, wir werden heruntergezogen, sodass wir nicht mehr diesen Blick in den Himmel haben, sondern die ganze Zeit bloß auf die Erde gucken oder sogar vor uns nieder auf den Boden, und dann geht es uns schlecht geistlich. Ja? Sind wir wie hin und her geworfen in dieser schwierigen Zeit. Aber wenn wir den Blick auf unseren Herrn Jesus gerichtet halten, auf seinen Sieg, auf seine Erlösung, dann können wir mitten in einer bösen, verdorbenen Welt zuversichtlich sein. Ich finde es so schön, Johannes 16, Vers 33, gehört natürlich auch zu unserem Thema dazu, wo der Herr Jesus seine Jünger tröstet und auch uns tröstet. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, besiegt, für immer und ewig. Wenn wir das richtig begreifen und festhalten, dann kommt in unsere Herzen Mut. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, der Herr Jesus ist der Sieger. Wir sind keine Sieger, wir sind keine Überwindertypen, ja, von uns aus. Ich hoffe, niemand denkt, dass er ein Überwinder sei, von seinem Charakter her, von seiner Willenskraft, von seiner Entschiedenheit. Ja? Das sind ja alles Dinge, die sind eigentlich nur Gnadengeschenke vom Herrn. Wir sind nichts, wir sind die letzten Verlierer. Wenn wir nicht den Herrn Jesus hätten, dann wären wir verloren in dieser Welt, ganz klar. Aber der Herr Jesus ist es, der uns herausgerettet hat und herausrettet und vollends herausretten wird in der Heilsvollendung, in der Entrückung der Gemeinde, wenn wir verwandelt werden und in den Himmel hineingebracht werden, dann kann nichts Böses mehr uns jemals mehr antasten. Ist doch herrlich. Bis dahin sind wir noch angefochten. Bis dahin sind wir angewiesen auf diesen Blick auf den unsichtbaren Herrn, der uns bewahrt. Aber er wird uns bewahren. Das ist seine Verheißung. Das hat er auch dem Vater gesagt, dass er den Vater gebeten hat, dass er uns bewahrt und dass er selber uns bewahrt, der gute Hirte. Und das dürfen wir einfach im Glauben festhalten. Nun, wir wollen einfach noch einen Blick werfen. Wie hat denn der Herr Jesus die Welt überwunden? Und das ist, denke ich, wichtig. Ich bin erinnert worden heute Morgen der Andacht, zwei Bibelstellen aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 54, Vers 10, eine herrliche Verheißung. Und in Christus Jesus gehört sie uns, ihr Lieben. 2. Korinther 1, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Da heißt es, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Herr Jesus hat die Welt besiegt, indem er uns Frieden geschaffen hat. So lesen wir es in Johannes 16, Vers 33. Der Herr Jesus hat die Welt besiegt und uns aus der Welt errettet, durch sein vollkommenes Opfer. Und deswegen, wenn wir ein Kapitel vorher schauen, woher kommt denn dieser Friedensbund, der nicht wanken wird, diese Gnade, die uns bleibt, die uns durchträgt, sie kommt von dem vollkommenen Sühnopfer unseres Herrn Jesus auf Golgatha. Und da lesen wir eben in Jesaja 53 von unserem Herrn, ab Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf. Das ist das Gewaltige. Wie haben wir völlige Errettung aus der Welt und völlige Errettung von der Macht des Fürsten dieser Welt, des Satans, der seine böse Macht immer mehr zeigt heute, immer bedrohlicher offenbart? Durch die Erlösung durch das Blut des Lammes. Kolosser 1, Vers 13 und 14 finden wir das neutestamentlich ganz klar bezeugt. Das ist unser Freibrief gegenüber der Welt und der Finsternis. Da heißt es von dem Vater, unserem Heiland Gott, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis oder aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wisst ihr, der Herr Jesus hätte die Welt ohne weiteres besiegen können durch Macht und Herrlichkeit. Ihm ist ja alle Macht gegeben. Er befehligt die himmlischen Heerscharen. Aber das wäre nur gegangen durch ein blutiges Gericht, wo jeder Mensch hätte sterben müssen. Muss uns klar sein. Ohne Erlösung gibt es nur Gericht für den sündigen Menschen. Und wir wären alle in der Welt geblieben, wenn unsere Sünden auf uns geblieben wären, weil die Welt, das ist letztlich die Solidargemeinschaft der Sünder gegen Gott. Und in dieser Solidargemeinschaft waren wir durch unsere Sünde alle mit drin und hätten auch mit das Gericht tragen müssen. Und dass die Welt besiegt wurde, das geschah dadurch, dass der Herr Jesus als das Lamm Gottes die Sünde der Welt auf sich nahm und sich hingeopfert hat, sich opfern ließ am Kreuz und das ganze Gericht getragen hat, sodass jeder, der an ihn glaubt, jetzt frei ist von aller Sünde und Schuld. Und damit ist unsere Verbindung zu der Welt abgeschnitten. In dem Moment, wo ein Gläubiger die Erlösung in dem Herrn Jesus angenommen hat und sein vollkommenes Sühnopfer für sich angenommen hat, ist er reingewaschen und geheiligt und er gehört nicht mehr zu der Welt. Ja, die Solidargemeinschaft der Sünder durften wir verlassen. Und die Solidargemeinschaft freut es nicht. Ja? Sie antwortet dementsprechend auf den Verrat, ja? Auf die Abtrünnigkeit, nämlich mit Feindseligkeit, ist klar. Aber sie kann uns nichts mehr anhaben, weil der Gewaltbereich des Teufels reicht genauso weit, wie sündige Menschen sind. Jeder Heilige und Gerechte, über den hat der Teufel keine Macht mehr. Und die Welt eben auch nicht. Er ist ja der Fürst der Welt, der Gott dieser Welt. Also die Welt ist für uns besiegt durch den Frieden, den der Herr Jesus uns am Kreuz mit seinem Blut erworben hat. Das muss uns klar sein. Wir sind Erlöste, wir sind Begnadigte und dadurch haben wir die Welt geistlich gesehen schon überwunden. Wir sind herausgetreten aus diesem Bündnis derer, die trotzig gegen Gott sich aufgelehnt haben. Und wir gehören jetzt in den Himmel, in das Reich des Herrn Jesus. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir wirklich als solche leben, die dem Herrn dienen, die dem Herrn angehören, die ihn bezeugen. Wisst ihr, das Problem ist, wenn ein Kind Gottes weltförmig und halbherzig lebt, dann hat er diesen Siegesglauben nicht. Er ist zwar herausgerettet, aber sein Glaube ist schwankend und schwach wie ein Rohr im Wind. Das ist ein Problem für viele Gläubige heute. Und deswegen, wenn wir wissen, wir sind herausgerettet aus der Welt, wir sind geheiligt für den Herrn Jesus, dann ist es das Beste für uns, wenn wir auch genauso leben. Gemäß dem, was der Herr Jesus uns geschenkt hat, das auszuleben, ist der Weg zu einem sieghaften Glauben, dazu, dass wir die Welt auch in der Praxis überwinden. Ja? Manchmal werden wir von der Welt überwunden und müssen uns beschämt sagen, so, hier habe ich mein Zeugnis für Christus in den Sand gesetzt. Ja? Passiert uns allen, glaube ich, immer wieder mal. Ja? Aber der Herr will uns stärken, dass wir auf diesem Siegesboden leben und diesen Siegesboden festhalten in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten, die wir hier in dieser Welt durchleben. Und dann kommt immer wieder mehr Freude und Frieden und Kraft in unser Glaubensleben. Ja, so verstehe ich das, dass es einfach wichtig ist, dass wir im Glauben das ergreifen, was der Herr Jesus für uns vollbracht hat. Und das ist eben wichtig. Durch seinen Opfertod hat er im Grund den Stolz und die Anmaßung des Satans besiegt. Durch die Vergebung der Sünden ist dem Teufel die Macht geraubt worden über alle Seelen, die sich zu dem Herrn Jesus bekehren. Er hat keinen Zugriff mehr, weil der Zugriff beruht auf der Sünde. Ja, wenn wir sündigen, dann solidarisieren wir uns mit dem Teufel. Wenn wir in der Sünde leben und Sünder sind, dann haben wir keinen Sieg über den Feind und über die Welt. Kann gar nicht sein. Ja, aber wenn wir wirklich uns auf die Seite des Herrn Jesus gestellt haben, dann ist sein Sieg unser Sieg. Aber wie kriegen wir diesen Sieg? Unser Glaube ist der Sieg. Das ist der Punkt. Aber zuerst mal muss ich wissen, wie sieht dieser Sieg des Herrn Jesus eigentlich aus? Nun, wie gesagt, die Basis ist eigentlich eben nicht Macht und Kraft. Der Herr Jesus hätte durch Macht und Kraft den Teufel schon vor tausend von Jahren in den Abgrund schmeißen können. Kein Problem. Aber dann hätte es keine Rettung für sündige Menschen gegeben. Ja? Die Rettung konnte nicht durch Kraft und Macht geschehen, sondern durch Schwachheit, Opfer und Hingabe. Der Teufel hat sich als der Starke aufgespielt und der Herr Jesus war äußerst schwach und äußerst niedrig. Der Teufel wollte sich erhöhen, der Herr Jesus hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und in dieser scheinbaren Niederlage hat er den herrlichen Sieg errungen über alles Böse, über die Welt, über die Sünde, über den Satan. Ja? Und das, wenn wir das festhalten, wenn wir das tiefer ergreifen, dann kommt in unser Herz Kraft und Freude. Ja? Weil dieser Sieg ist unser Sieg. Ja? Ich möchte nochmal lesen aus Kolosser 2, was da eben auch über den Feind geschrieben steht, den Fürst dieser Welt. Ab Vers 13 in Kolosser 2. Ach, wir lesen vielleicht schon mal ab Vers 9. So herrlich, was da steht, gehört auch mit dazu. Denn in ihm, in dem Herrn Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Der Teufel kann sich mächtig aufspielen, aber wer ist sein Oberhaupt? Wer ist der Oberbefehlshaber? Der Herr Jesus. Der Feind kann nichts tun, das gilt wie bei Hiob auch bei uns, was der Herr Jesus nicht zulässt. Er ist der Herr, über alle Mächte und Gewalten regiert er. Ja? Und deswegen kann uns das Toben des Feindes nichts anhaben, wenn wir wissen, unser Herr sitzt im Regiment. Aber manchmal ist es schwierig, diesen Glaubensblick festzuhalten. Ja? Aber Tatsache ist, das ist, steht geschrieben und das ist die Wahrheit. Der Herr Jesus ist der Herr auch über alle Engelmächte und Gewalten. Ja, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also zum Sieg des Herrn Jesus über alle Sünde und Macht der Finsternis gehört auch die Auferstehung dazu. Ja? Das Werk des Herrn Jesus geschah am Kreuz, aber zu dem Werk des Herrn Jesus gehört auch die Auferstehung und es gehört auch dazu, dass er in den Himmel aufgefahren ist und sein Blut dort auf den Gnadenthron des himmlischen Heiligtums gesprengt hat und jetzt als hoher Priester für uns eintritt. Ja? Und deswegen das Blut des Lammes spricht für jeden Gläubigen beständig vor dem Thron Gottes. Das ist auch so eine Sache, die ist wichtig. Der Teufel ist der Verkläger. Wenn wir gesündigt haben, versucht er uns richtig reinzutunken, uns zu entmutigen, zu sagen, jetzt hast du schon wieder versagt, gib's doch gleich ganz auf. Vielleicht gibt es auch Geschwister unter uns, die so entmutigt sind. Aber das stimmt nicht, sondern das Blut Jesu Christi spricht für uns auf dem Gnadenthron und vor dem Gnadenthron ist ein barmherziger hoher Priester, der sich für uns verwendet. Und deswegen, wenn wir versagt haben, dann bekennen wir unsere Sünde und stehen wieder auf und gehen weiter. Im Vertrauen auf den Sieg des Herrn Jesus. Ja, und dann geht es weiter. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben oder durch dasselbe, nämlich durch das Kreuz. Wisst ihr, und so müssen wir auch die Macht des Feindes sehen. Sie ist besiegt. Dieses Bild des Triumphzugs, das kennen wir wahrscheinlich, dass eben der siegreiche Feldherr die besiegten Feinde in einem Triumphzug öffentlich zur Schau stellt, zu ihrer Schande und zur Freude und zum Jubel des Volkes, das befreit wurde. Ja? Und das ist dieses Bild. Der Satan ist besiegt und eigentlich auch schon entmachtet. Ja? Er hat noch eine Zeit Macht, solange Gott sie ihm gibt, aber letztlich ist er schon besiegt. Und der Herr Jesus ist der Sieger und der Herr, der alle Macht der Finsternis zunichte machen kann bei allen, die ihm vertrauen. Dazu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Ja? Das sind Verheißungen, die dürfen wir für uns nehmen, auch wenn wir merken, der Feind greift uns an, er will in unser Leben zerstörerisch hineinwirken, dann dürfen wir solche Verheißungen nehmen und dürfen zum Herrn gehen und sagen, Herr Jesus, mach du die Werke des Teufels zunichte in meiner Familie, in meinem Leben, in meiner Gemeinde. Ja? Dafür bist du geoffenbart worden. Das dürfen wir im Glauben ergreifen. Also, die Herrschaften und Gewalten, das ist ja ein Begriff eben für Satan und seine Engelfürsten, sie sind entwaffnet und gefangen, letztlich im Triumphzug schon herumgeführt worden. Wie gesagt, sie haben noch eine begrenzte Macht über die Sünder, über die Gottlosen. Ja? Der Feind will ja versuchen, wirklich Menschen ins Verderben zu reißen, in die ewige Verdammnis, die ihm bestimmt ist, indem er sie zur Sünde verleitet und in der Sünde behält. Und es gibt eben keine Rettung aus dieser ewigen Verdammnis, als nur die Bekehrung, die Buße, der Glaube an den Herrn Jesus. Das ist ganz klar. Aber dann hat der Feind nichts mehr in der Hand gegen Heilige und Gerechte in Christus. Und diese Stellung in Christus, die ist wichtig, ja, dass wir das verstehen. Der Herr Jesus hat es auch im Johannes 17 ausgedrückt. Ich denke, damals konnten das die Jünger noch nicht so verstehen. Aber wir, die wir die Briefe des Apostels Paulus kennen, wir können das verstehen. Johannes 17, Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann Vers 23, ich in ihnen und du in mir. Ja, Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt der Kolosserbrief. Und genau deshalb dürfen wir zuversichtlich sein, auch wenn die Welt uns bedrängen will, auch wenn letztlich da die Finsternis uns herabziehen will, dürfen wir unsere Stellung in Christus wirklich festhalten. Und das finde ich so schön, was in Epheser 2 steht. Das ist auch Teil unseres Geburtsrechts als wiedergeborene Gläubige. Epheser 2, Vers 1 bis 8. Da wird erstmal gesagt, was wir waren. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist unsere Vergangenheit gewesen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ja, ich habe auch Mühe, das manchmal so richtig zu fassen. Aber das ist unsere Stellung. Das ist nicht so, dass wir da durch Glaubensanstrengung irgendwie in die himmlischen Regionen raufklettern müssten. Das könnten wir ja gar nicht. Sondern wir sind da hineinversetzt. Ja? Wir sind hineinversetzt in die himmlischen Regionen. Dort, wo der Herr Jesus auf dem Thron ist, dort sind auch wir geistlich gesprochen. Dort sollten wir im Geist sein, wenn wir beten. Wir nahen uns dem Herrn im himmlischen Heiligtum. Ja? Wir haben schon jetzt sozusagen einen Platz in den himmlischen Regionen. Und da kann der Teufel nicht hin. Da hat die Welt nichts über uns zu kommandieren. In den himmlischen Regionen regiert nur einer. Das ist unser Herr Jesus, das ist der Vater im Himmel durch ihn. Und von daher gesehen ist es so tröstlich, wenn wir wirklich sehen, ich bin nicht nur mit auferweckt, das bedeutet ja schon, ich habe Teil an dem Sieg des Herrn Jesus über Satan, Sünde und Tod. Wenn ich mit auferweckt bin, dann ist die Kraft der Auferstehung, die Realität der Auferstehung mein, auch wenn ich es noch nicht spüre. Ich bin noch in dem alten Sündenleib. Ja? Ich kann nicht sagen, ich fühle mich auferstanden. Das ist Unsinn. Das muss ich im Glauben ergreifen. Das sagt mir das Wort. Ich bin mit auferstanden, mit lebendig geworden mit Christus und jetzt bin ich versetzt in die Himmelswelt und das finde ich das Stärkste überhaupt. Dann kommt Kolosser 3. Und dann merken wir, wie gründlich der Teufel besiegt ist, was uns Kinder Gottes angeht. Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das spricht auch von unserer Stellung. Das ist nicht etwas, was wir uns erarbeitet haben, sondern etwas, was die Gnade Gottes uns in Christus um seines Opfers willen gegeben hat. Das heißt, wir sind in Gott verborgen. Verborgen vor wem? Vor wem muss man uns verbergen? Vor dem Zugriff des Teufels. Vor der Macht dieser Welt. Wir sind unantastbar, wenn wir in Christus diese Stellung haben, sind unantastbar für das Böse letztlich. Ja? Das ist unsere Stellung, die uns Gott zusagt. Ihr seid mit dem Christus verborgen in Gott. Und da kann der Teufel nicht hin. Der kann uns nicht antasten. Ja? Aber das ist eine Glaubensstellung. Der Feind versucht es immer. Ja? Er versucht uns, die wir dieses Recht eigentlich und diese Zusagen haben, uns zu betrügen und einzuschüchtern und so zu tun, als könnte er immer noch über uns regieren wie früher. Ja? Deswegen wiederum, unser Glaube ist der Sieg. Ich muss das im Glauben festhalten, was der Herr Jesus mir erworben hat. Und dann darf ich lernen, ein Überwinder zu werden. Ja? Und das lesen wir in Römer 8. Das gehört auch zu unserem Thema. Diese herrlichen Verheißungen, die wir da in Römer 8 finden, die wir sicher oft schon gelesen haben, aber sie gehören auch mit unserem Zusammenhang hinein. Römer 8, Abvers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Da lesen wir schnell drüber weg. Was heißt denn das? Alles? Jetzt überlegen wir uns mal, wie weit reicht unser Begriff von alles? Ja? Was ist da alles eingeschlossen? Was haben wir geschenkt bekommen? Wir haben gerade einiges gesehen, was uns Gottes Wort zusagt. Das ist uns alles, und zwar im Grundtext steht da, aus Gnade geschenkt worden. Aus Gnade geschenkt worden. Nichts, was wir erwerben könnten durch unser eigenes Streben, sondern etwas, was uns gegeben ist, weil wir dem Herrn Jesus vertraut haben, weil wir Kinder Gottes geworden sind. Ja? Gott gibt uns seine Fülle. Wir haben vorher gelesen, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er, der Sohn Gottes, wesensgleich mit dem Vater, voller Herrlichkeit. Aber in ihm seid ihr auch zur Fülle gebracht. Das heißt, in Christus ist uns die ganze Fülle Gottes, seine Gnadenfülle, seine Segensfülle, seine Kraftfülle gegeben, geschenkt, eröffnet. Aber wir müssen sie ergreifen und nehmen durch den Glauben. Ja? Ich kann als Erbe 50 Millionen Euro geerbt haben und ich weiß nichts davon und lebe wie ein Bettler. Ja? Kommt manchmal auch im realen Leben vor. Wenn ich nichts weiß, wenn ich das Erbe nicht beanspruche, ja, da gibt es ja dann manchmal auch so ein Schreiben vom Gericht, ja, Sie haben was geerbt, treten Sie das Erbe auch an. Und wenn man da sagt, interessiert mich nicht, den Brief schmeiße ich in den Papierkorb, dann ist es so, als hätte ich nichts geerbt. Ja? Dann habe ich es auch nicht, weil ich es nicht ergreife. Ja? Und das ist genau das, was Gott möchte, dass wir das Erbteil, die Segnungen unserer Stellung in Christus, dass wir sie im Glauben ergreifen, gerade dann, wenn wir angefochten sind. Ja? Der Glaube bewährt sich nicht, wenn alles toll läuft und wir uns wohlfühlen und alles gut geht überall, ja? Sondern der Glaube bewährt sich genau dann, wenn wir in richtige Schwierigkeiten kommen. Wenn wir angegriffen werden vom Feind, dann müssen wir festhalten, Moment mal, ich habe Sieg, ich bin beschützt durch den Herrn. Der Herr Jesus umgibt mich mit Gnade wie mit einem Schild. Wo kann dann der Teufel ran? Ja? Gnade ist das, was uns den Sieg gibt. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit, nicht unsere eigene Stärke, sondern Gnade, die Gnade in dem Herrn Jesus. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 2, Vers 1. Ja? Wenn wir das verstehen und ergreifen, dann können wir in all unserer Schwachheit zu überwindern werden. In all unserem Versagen. An uns ist da nichts dran, sondern am Herrn liegt es. Er bringt uns durch. Er gibt uns den Sieg. Und das ist diese wunderbare Tatsache, die wir wirklich im Glauben ergreifen können und wo wir festhalten dürfen, der Herr Jesus hat den Sieg für uns ein für alle Mal errungen und wir dürfen mehr als Überwinder sein. Und das führt uns weiter jetzt. Wir haben ja noch gerade angefangen mit diesem Römer 8. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Ich weiß, wer das will. Wer erhebt denn ständig Anklage gegen uns? Nun, die Bibel sagt, der Satan ist der Verkläger der Brüder. Ja? Er versucht, Anklage zu erheben. Und das passiert auch, wenn wir sündigen. Ja, dann kommt, kann ich mir vorstellen, der Feind wie bei Hiob vor Gott und sagt, hier, der hat gesündigt. Der hat sich auf meine Seite gestellt durch die Sünde. Und dann haben wir einen Fürsprecher, der sagt, aber ich habe für diese Sünde gesühnt. So stelle ich mir das vor, das ist jetzt nicht inspiriert, das ist nicht das Wort Gottes, so deutet es uns eigentlich nur die Schrift an, dass eben der Herr, der für uns gestorben ist, sich auch beständig für uns verwendet. Ja? Aber das dürfen wir auch im Glauben ergreifen. Wenn der Verkläger uns verklagen will, hier steht, wer will uns verklagen? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wisst ihr? Gott ist der oberste Richter. Das muss uns bewusst sein, wenn wir in Sünde leben, wenn wir mit der Sünde spielen, dann bekommen wir es mit einem heiligen, allmächtigen Gott zu tun. Das sollten wir nicht tun, auf gar keinen Fall. Gott gebührt Ehrfurcht. Aber auf der anderen Seite, wenn der höchste Richter uns freispricht, dann haben alle anderen Gerichte nichts mehr zu melden. Ja? Ja, wenn du also beim Bundesverfassungsgericht einen Freispruch kriegst, dann hat das Verwaltungsgericht nichts mehr zu sagen. Ja? Das ist in der Welt so. Aber hier geht es um den wahrhaftigen Allherrscher und höchsten Richter. Wenn er uns freispricht, dann gibt es niemand, der uns verklagen kann. Das ist doch eine herrliche Hoffnung. 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns beständig eintritt. Das beständig habe ich dazugefügt, weil das im Griechischen ein Präsens ist und damit ausdrückt immer wieder die ganze Zeit beständig. Nicht nur einmal, sondern ständig. Ja? Und das ist unsere Siegesstellung. Wir sind Kinder Gottes, wir sind gerecht gesprochen von Gott. Niemand kann uns angreifen und verurteilen. Der Herr Jesus ist nicht nur für uns gestorben und hat unsere Schuld weggenommen, er ist auch auferstanden. Er ist der Herr, der zu Rechten Gottes in der Position der Macht und Autorität steht. Und dann tritt er auch noch beständig für uns ein. Tja, wenn wir das uns immer so bewusst machen würden in den Zeiten der Anfechtung und der Schwachheit, ja. Aber gerade dafür sollen wir uns daran erinnern, dass das so ist. Ja, und dann geht es weiter. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wunderbare Zusagen, wunderbare Verheißung. Wisst ihr, wir haben in der Vergangenheit, ich habe das schon erwähnt, nicht so arg viel von dieser Liste mitbekommen, die der Apostel Paulus da niederschreibt. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Da gibt es andere Christen, die haben das in der ganzen Fülle durchmachen müssen. Und ihr Glaube ist trotzdem nicht kaputt gegangen, sondern sie haben überwunden im Glauben. Ja, verfolgte Christen in China, Nordkorea, auch in den islamischen Ländern. Ja. Wir haben noch ganz wenig von dem mitbekommen. Jetzt kommt ein bisschen mehr auf uns zu. Und es wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Müssen wir ganz nüchtern damit rechnen. Ja. Das Böse in der Welt reift aus. Es kommt die Wiederkunft des Herrn. Es kommt das Gericht. Es muss das Böse ausreifen. Und es muss auch so sein, dass wir mehr Druck kriegen in dieser ausreifenden Endzeit. Und deswegen auch dieser Tag der Ermutigung, der soll uns nicht dadurch ermutigen, dass wir sagen, oh Gott hält alles Schwere von euch fern und ihr habt ein schönes, leichtes und sorgenfreies Leben. Ja? Das wäre eine Lüge, so hat der Herr Jesus nie gelehrt. Ja? Sondern Tatsache ist, dass wir in dem allem weit überwinden. Das heißt, auch wenn es müssen Bedrängnisse kommen und es werden mehr Bedrängnisse kommen, Und diese Predigten wollen wir halten in dem Bewusstsein, wir brauchen die innere Zurüstung, wenn der Druck größer wird, wenn die Schwierigkeiten größer werden, dass wir umso mehr auf unseren Herrn schauen und genau mit dem rechnen, was in allen Situationen gültig ist. Egal, ob wir jetzt hier im Westen sind oder ob jemand in Afrika ist, der unter der Verfolgung von den radikalen Islamisten leidet oder unter Hunger und Gefahr. Und das sind ja Dinge, die treffen viele unserer Glaubensgeschwister ganz direkt und massiv und uns nur ganz anfangsweise. Ja. Und trotzdem ja, ist es manchmal ermutigend zu sehen, wie Gläubige zum Beispiel angesichts von Todesdrohungen durch radikale Muslime sagen und trotzdem bezeuge ich den Herrn Jesus und trotzdem gehe ich wieder hin und sage von meinem Heiland, auch wenn sie mich umbringen wollten. Ja? Oder es gibt sogar ernste Fälle, wo zum Beispiel ein Kind eines gläubig gewordenen ehemaligen Muslims getötet wurde, um den Vater einzuschüchtern, dass er nicht mehr predigt von dem Herrn Jesus. Ja? Und dann dass der Herr ihnen die Kraft gibt, trotzdem weiterzumachen, trotzdem zu predigen, trotz dieser Leiden und Schwierigkeiten. Ja? Und davon können wir, denke ich, vieles lernen. Unser Glaube darf durchaus noch wachsen und tiefer gegründet werden. Ja? Ich denke, die Herausforderung haben wir. Unser Glaube ist der Sieg und das bedeutet auch, je mehr die Herausforderungen kommen, desto mehr sollten wir Glaubenswurzeln in unserem Herrn Jesus Christus vorantreiben, in die Tiefe treiben. Wir wissen das, dass ein Baum desto besser den Stürmen standhalten kann, desto tiefer sein Wurzelwerk ist. Ja? Und es ist interessant, dass manche Bäume, wenn man das sich so anguckt auf einer Skizze, die haben tatsächlich mehr Wurzelwerk, als oben Laubwerk ist. Ja? Und dann merkt man, ui, den Baum schmeißt so schnell nichts um. Ja? Und so sollte es auch bei uns sein, dass wir Wurzeln schlagen, dass wir tiefer gewurzelt und gegründet werden in unserem Herrn Jesus Christus, je mehr da oben die Stürme wehen und unsere Baumäste hin und her gezerrt werden, ja? Um das mal so im Bild zu sagen. Ja? Das braucht uns nicht ängstigen, das braucht uns nicht einschüchtern, sondern wir dürfen wissen, unser Herr Jesus gibt uns in dem allem den Sieg. Und das ist eben diese schöne Vers 37. In allen Schwierigkeiten, in allem, was vielleicht noch an zusätzlichen Herausforderungen auf uns zukommt, überwinden wir weit. Wir sind mehr als Überwinder, könnte man auch übersetzen. Wir sind Sieger in dem Herrn Jesus. Ja. Lass uns das im Glauben ergreifen. Gerade in einer Zeit, wo wir merken, die Macht des Bösen wird stärker und wird stärker spürbar. Ja? Und trotzdem ist der Böse besiegt. Und trotzdem dürfen wir wissen, letztlich, der Herr Jesus wartet bereits darauf, vom Himmel auf die Erde zu kommen. Der Tag des Herrn, wo er triumphal alles Böse richten und vernichten wird, ist nahe gekommen. Ja? Und dieser Sieg, der kann dem Herrn Jesus nicht genommen werden. Der ist längst festgemacht im Himmel. Ja? Und an diesem Sieg haben wir Anteil. Wir, die wir schwach sind in uns selber, haben Anteil am Sieg in dem Herrn Jesus. Und das darf unser Glaube ergreifen. Da dürfen wir auch den Herrn bitten, Herr, stärke meinen Glauben und läutere ihn. Und wisst ihr, eines will ich vielleicht auch noch sagen. Das, was uns oft hindert am Glauben, das ist oft ein zwiespältiges Herz, ein Herz, das nicht ganz dem Herrn Jesus geweiht ist. Das ist oft unser Problem. Ja, wir lesen das im Jakobus 4, und das möchte ich uns doch auch noch mitgeben, als Herausforderung, als Ermunterung, ganze Sache zu machen mit dem Herrn, wenn wir das eben nicht so ganz getan haben. Jakobus 4, ab Vers 4, lesen wir eine seelsorgerliche Ermahnung in Liebe an uns, dass wir kein zwiespältiges Herz in unserem Inneren dulden. Da sagte der Jakobus: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Das ist oft unser Problem, dass wir mitten in den Annehmlichkeiten dieser Welt manchmal uns verleiten lassen, Dinge dieser Welt lieb zu gewinnen, ein Flirt mit der Welt zu machen, Karriere, Geld, Erfolg, was auch immer. Es gibt ja viele Dinge, die die Welt uns anbietet. Und wenn wir da sozusagen nicht klar sind, dann verlieren wir unsere geistliche Kraft. Ja? Dann können wir diesen Glauben nicht mehr so festhalten an den Sieg des Herrn Jesus. Das können wir dann, wenn wir uns ganz und eindeutig und von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen zu dem Herrn Jesus stellen. Und von der Welt sagen, was der Apostel Paulus in Galater 6 sagt, nämlich: Diese Welt ist für mich gekreuzigt und gestorben, und ich bin der Welt gekreuzigt und gestorben. Ja, wenn ich die Stellung habe zur Welt, dann brauche ich keine Sorge haben. Ja? Aber wenn wir mit der Welt noch so irgendwo Sympathie hegen oder verbündet sind mit der Welt, dann fehlt uns die geistliche Kraft, diesen Sieg über die Welt auch tatsächlich zu ergreifen und auszuleben. Ja? Wir haben ihn in dem Herrn, aber wir müssen ihn ja auch in unserem Leben haben. Ja? Und dazu gehört auch: Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ja? Wenn ihr wisst, da gibt es noch Sünde in meinem Leben, die mich bindet an diese Welt und die dem Teufel auch noch irgendwo einen Zugriff gibt in mein Leben, dann tut es weg. Reinigt eure Hände und heiligt eure Herzen. Und dann haben wir auch die Kraft des Auferstandenen in uns, um zu überwinden. Der Geist Gottes wohnt in uns, Christus ist in uns. Aber die Frage ist: Geben wir ihm den Raum, damit er seine Kraft, seinen Frieden in unsere Gedanken, in unsere Herzen, in unsere Seele hineingeben kann. Ja? Und unsere Seelen, unsere Gedanken sind Kampffelder. Ich denke, das wisst ihr alle. Ja? Der Feind versucht, da reinzuschießen, uns von dieser einfältigen Glaubenshaltung wegzubringen. Ja? Und da müssen wir kämpfen und wachsam sein, jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des gegen Christus. 2. Korinther 10. Ja? Wir sind schon in einem Kampf drin. Wir haben diesen Sieg nicht im Spaziergang, um es mal so zu sagen, ja, sondern wir haben ihn, wenn wir in der Waffenrüstung Gottes die richtige Stellung einnehmen gegenüber der Welt und dem Teufel. Ja, wenn wir uns bewusst sind, was hat der Herr Jesus für mich erworben, was ist mein Erbteil in Christus. Ja, das macht uns zu überwindern. Und dazu möchte ich uns Mut machen, dass wir wirklich solche sind, die in persönlichen Bedrängnissen und Prüfungen überwinden, die auch in den endzeitlichen Verführungen überwinden. Ja, es gibt so viele falsche Lehren, so viele Irrgeister und falsche Bewegungen. Und manche Christen kommen immer wieder ins Schwanken und setzen sich auf den nächsten falschen Zug, der irgendeine Verführung durch die Christenheit transportiert. Ja? Und das ist falsch. Wir müssen lernen, auch diese Dinge zu überwinden, bei dem Herrn und seinem Wort zu bleiben in aller Einfalt. Und dann können wir auch überwinden in der Verfolgung. Wenn der Druck auf gläubige Christen größer wird, dann, wenn wir richtig mit dem Herrn leben, dann wird auch unser Mut größer und unsere Kraft. Wisst ihr, wenn man sich fragt, würdest du jetzt überwinden, wenn die Leute, was weiß ich, dich ins Gefängnis stecken und foltern und sonst was, da könnte ich nur sagen, ja, ganz bestimmt nicht, wenn ich auf mich gucke. Ja? Das ist auch nicht so, dass man dieses Gefühl zu überwinden vorher schon hat. Ja, das ist manchmal so eine Falle, in die manche Christen tappen, dass sie sagen, oh weia, wenn ich mich angucke, ich würde bestimmt nicht standhalten, wenn es irgendwie schwieriger wird. Aber ihr Lieben, wenn wir mit dem Herrn leben, dann wird die Gnade und die Kraft auch wachsen, in dem Maß, wie der Druck und die Herausforderung wachsen. Ja? Das darf uns wirklich trösten, wenn wir auf kommende Herausforderungen blicken, dass wir einfach sehen dürfen, der Herr Jesus bringt mich durch alles durch, weil er voller Gnade ist. Wenn ich an ihm mich festhalte, ja, dann werde ich auch überwinden. Psalm 91 fällt mir gerade ein. Am Schluss in der Schlachterbibel finde ich sehr schön übersetzt, Vers 14. Da sagt der Herr, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen oder in die Herrlichkeit bringen. In die Herrlichkeit, das ist unser Ziel. Und der Herr Jesus bringt uns dorthin. Ja, so möchte ich einfach schließen mit einem Wort der Ermutigung, das auch nochmal unser Thema Sieg aufgreift. Das ist eines meiner Lieblingsworte. Ich habe das, glaube ich, schon ziemlich oft verkündigt, aber das macht mir nichts. Ich verkündige es nochmal. 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Damit wollen wir schließen. Und da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und auch da wieder, wenn man den Grundtext anguckt, da steht hier wunderbarerweise eine Präsensform bei Sieg gibt. Also können wir sagen, Gott aber sei Dank, der uns beständig den Sieg gibt. Der uns beständig den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, danken wir Gott. Danken wir Gott für diese wunderbare Segnungen, die er uns in dem Herrn Jesus geschenkt hat aus Gnade. Danken wir Gott, dass wir in Christus weit überwinden. Nicht in uns, in Christus. Und dann dürfen wir auch die Konsequenz ziehen für unseren Dienst und unser Leben. Egal wie viele Schwierigkeiten kommen, wir wollen dem Herrn Jesus dienen. Wir wollen Frucht für ihn bringen. Wir wollen diese böse Zeit auskaufen, damit noch Menschen für den Herrn Jesus gewonnen werden und die Gemeinde Jesu Christi gebaut wird. Deswegen ist der nächste Vers auch wichtig. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, damit will ich schließen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Wer gesundheitlich nicht kann, ist immer frei, sitzen zu bleiben.